beizutragen. Ich bin Mitglied der Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung, wo auch verschiedene Materialien vorne am Infotisch ausliegen. Insbesondere zu dem, was ich im zweiten Teil der Schwerpunkt sein wird, die Frage natürlich der Gasversorgung und der Energie. Da sind zwei Hefte, wo ich schwerpunktmäßig auch mit daran formuliert habe, wer sich das dann sozusagen mitnehmen will und vertiefen, kann ich schon mal ein bisschen Werbung machen. Ja, ergänzend zu dem eigentlichen Konferenzthema ist es sozusagen die geübte Praxis, dass wir uns die ökonomische Lage konkret ansehen, natürlich mit Bezug auf den deutschen Imperialismus, auf den Hauptfeind. Und das ist heute hier wieder meine Aufgabe. Ich danke dafür, dass ich die Gelegenheit bekommen oder dass ich die Einladung bekommen habe. Ja, und wir müssen jetzt natürlich ein bisschen sehen, dass wir zeitlich das irgendwie aufholen, was jetzt verloren gegangen ist. Ich will mich bemühen, das hinzukriegen. Ich würde vorschlagen, dass wenn ganz dringende Fragen sind, kann auch sozusagen zwischendurch gefragt werden. Ansonsten würde ich so das Ganze ein bisschen in ein paar Teile einteilen und jeweils vom Ende eines Teils Fragen und Diskussion vorschlagen. So, achso, das Thema Energiefragen und Inflation als Corona- und Kriegsfolgen. Da muss ich zunächst mal zu Corona sagen. Ich muss mir gerade mal ein bisschen orientieren, wie das mit der Technik funktioniert, weil ich immer die Vorschau habe. Das hat mich jetzt gerade verwirrt. Die Kriegsfolgen und Gefahren überlagern im Moment die Corona-Situation. Also als wir den Titel gewählt haben zu Corona-Folgen und Kriegsfolgen, da war das noch nicht so absehbar, aber im Moment ist es sicherlich bei den meisten oder bei allen der Eindruck, dass die Kriegssituation und die Kriegsfolgen im Vordergrund stehen. Gleichwohl will ich ein bisschen was auch auf jeden Fall zu Corona-Folgen sagen. Die Energieverknappung und damit auch die Preissteigerung kommt bisher nicht durch den Krieg. Also die Situation der Energiepreise war schon vorher vorhanden und hat insofern schon etwas mit der Corona-Situation und deren Folgen zu tun. Insoweit, dass durch diese ganze Situation ja Dinge, wie bekannt ist, denke ich, in dem Kreis hier, in ihren Abläufen massiv gestört worden sind, dass es logistische Lieferketten und so weiter gibt, die durcheinander gekommen und gleichzeitig eine Erholung mit der, also einen Aufschwung in ökonomischer Hinsicht in verschiedenen Ländern, mit der man so in der Geschwindigkeit nicht gerechnet hatte. Und das Ganze zeigt sich dann unter anderem auch in den Energiepreisen. Insofern wirft Corona auch ein Licht auf Lieferketten und logistische Zusammenhänge. Und damit stellt sich für uns natürlich auch die Frage einer möglichen Angreifbarkeit im Widerstand gegen die Dinge, die wir ablehnen und gegen die wir kämpfen. Das hat man in dieser Dimension nicht, sage ich mal, nicht überall und nicht jeden Tag gesehen. Also es zeigt, dass dieses System auch anfällig ist an vielen Punkten. Das wäre sozusagen eine positive Erkenntnis, die man aus meiner Sicht ziehen kann. Und die Inflation, was dann das große Thema im Moment ja nicht zuletzt ist, hat also wie gesagt schon vor dem Krieg begonnen. Wäre also dann eher zumindest mal in ihren Anfängen Corona zuzuordnen. Wie reagiert oder was wird uns gesagt seitens der Herrschenden in dieser Situation? Wir verlieren also Wohlstand. Gleichwohl kriegen wir Dividende, also wir jetzt wahrscheinlich eher nicht. Aber es war schon im April ein extremer Widerspruch. Friedrich Merz sagt, wir haben wahrscheinlich den Höhepunkt unseres Wohlstands hinter uns. Sagt sich natürlich für einen Multimillionär ziemlich leicht. Und gleichzeitig haben die deutschen Aktienunternehmen an ihre Aktionäre 70 Milliarden Dividende ausgeschüttet, was ein Rekord war. Also sozusagen trotz Corona Rekordprofite, ganz klar sind erkennbar und werden auch gar nicht weiter bestritten. Das ist also erstmal die Grundlage, auf der wir hier das Ganze uns betrachten. Dabei hier eine vereinfachte Grafik des Bruttoinlandsprodukts, also der sozusagen dem wesentlichen Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. 2021 war es immer noch leicht über dem Niveau von 2016, also eher eine Stagnation, weniger als in dem Vor-Corona-Jahr 2019. Also ist durchaus nicht so, dass insgesamt die Ökonomie gewachsen ist, aber die Profite eben durchaus. Für 2022 gab es eine sehr positive Prognose, die ist mittlerweile von den meisten, die da so rumrätseln und in die Glaskugel gucken, ist zurückgenommen worden auf noch 1,8%. Die sogenannten Sachverständigen, also diese fünf Weisen, die jetzt im Moment nicht mehr fünf sind, also was immer so dann im Fernsehen als die Indikatoren oder die Experten genannt werden, die sagen 1,8% aufgrund der Kriegssituation. Aber es könnte auch -2 werden, wenn es wirklich einen Energieboykott von Russland gibt. Also Sie wissen es selber nicht, die Unsicherheiten sind im Moment extrem groß. Das merkt man auch an diesen Prognosen. Die einzelnen Preise und Produkte, das ist sozusagen für jeden ja auch alltägliches Thema und Thema in unserem konkreten Leben, wollte ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Das, denke ich mal, ist klar. Ich habe mir mal langfristig angeguckt, wie sich Preise entwickelt haben für bestimmte elementare Güter. Das heißt, von 1991 bis 2019 gibt es insgesamt eine Preissteigerung in Deutschland von 61% im Durchschnitt aller Waren, die sich aber durchaus unterschiedlich verteilt. Also die Kleidung zum Beispiel, Einrichtungsgegenstände, Lebensmittel sind unterdurchschnittlich teurer geworden, vor allen Dingen Kleidung 22%, Einrichtung 24%, wohingegen Gesundheit, Gastronomie und natürlich vor allen Dingen Wohnen mit +90% sich also deutlich überdurchschnittlich verteuert haben. Die durchschnittliche Preissteigerung über diese Jahrzehnte ist eben unterschiedlich. Der drastische Anstieg für Wohnen und Gesundheit ist also aus Sicht der Arbeiterklasse ausgeglichen durch die geringeren Reproduktionskosten für insbesondere Lebensmittel und Kleidung. Sonst wäre das bis dahin jedenfalls nicht möglich gewesen, diese enormen Steigerungen auf der anderen Seite durchzusetzen. Die langfristigen Änderungen, also man kann sagen, Preisreduzierung, ein gewisser Anteil am technischen Fortschritt, wenn man es auch so entsprechend übersetzt, bewirkt letztendlich keine dauerhafte Verbesserung unserer ökonomischen Lage. Soweit es also nicht ein, weil es dann eben auf der anderen Seite wieder entsprechend uns sozusagen weggenommen wird. Das ist einfach die Erkenntnis, die man immer wieder daran gewinnen kann. Soweit also nicht das Ganze ein Kampferfolg ist, bewirkt es letztendlich nur eine Verlagerung, wie wir es hier eben sehen. Kleidung wird billiger, Wohnen wird teurer, aber im Ergebnis hat sich unsere Lage dadurch natürlich nicht verbessert. Das kann nur durch Kämpfe erfolgen. Ähnlich beschreibt es auch, das nur mal so als Hinweis noch, beschreibt es Engels in seiner Schrift zur Wohnungsfrage. Er beschreibt eine Situation, wenn alle Arbeiter, also theoretisch, wenn alle Arbeiter Eigentümer ihrer eigenen Wohnung, in der sie wohnen, wären, dann würde entsprechend der Lohn sinken, weil es sozusagen dann wieder an anderer Stelle weggenommen wird. Also diese Verbesserungen, die man dadurch sozusagen anstrebt, werden, solange man sich in dem System bewegt, am Ende nicht funktionieren, werden keine sein, sofern sie, wie gesagt, nicht erkämpft sind. Sondern rein aus den, wenn man die Ökonomie sozusagen treiben lässt, dann führt das zu nichts. So, aktuelle Preisentwicklung, noch ein paar Punkte dazu. Wir haben insbesondere natürlich massive Preissteigerungen für Wohnen, gerade wenn man die Energie, die dort ja hauptsächlich verbraucht wird, mit einbezieht. Insbesondere die Energie für Heizung wird im nächsten Jahr sicherlich nochmal drastisch teurer werden. Vielleicht für diejenigen, die mit Strom heizen, etwas weniger. Aber für alle anderen ist zu befürchten, dass eine Steigerung von 50-100% nochmal ist, was natürlich für die Existenzgrundlage von vielen Menschen ganz erheblich sein wird. Das steht jetzt schon fest. Das heißt, die Steigerungen, die ja im Moment auch groß in der Diskussion sind, sind noch nicht voll wirksam geworden. Das ist unterschiedlich. Ist klar, wer darauf angewiesen ist, Auto zu fahren, der sieht es an der Tanksäule. Da haben wir schon drastische Erhöhungen. Aber beim Strom- und Haushaltsverbrauch, Gasverbrauch, Heizungsverbrauch ist es noch gar nicht so weit jetzt gekommen und ist im nächsten Jahr eher zu befürchten. Beim Strom ist es auch so, dass er im Moment sogar ein kleines bisschen günstiger wird, zumindest vorübergehend, weil diese sogenannte EEG-Umlage, also für die erneuerbaren Energien, in den Staatshaushalt überführt wurde. Also die geht jetzt von der Stromrechnung weg in den Staatshaushalt rein. Letztendlich ist das eine Umverteilung zu unseren Lasten. Also es ist in Summe eigentlich eher ungünstig, weil die Arbeiterklasse zahlt bei den Steuern noch mehr, als sie bei der Stromrechnung sozusagen die EEG-Umlage bezahlt hat. Das ist also ein Schein. Klar freut man sich erstmal, die Stromrechnung ist niedriger, aber sozusagen langfristig gesehen ist die Rechnung dann eher noch schlechter. Und die Strompreise sind sowieso Weltspitze in Deutschland jetzt schon. Kraftstoffe und Lebensmittel hatte ich schon erwähnt. Denke ich, weiß jeder, sieht jeder, merkt jeder in seinem Alltag, hat sich jetzt auch deutlich verteuert. Das heißt, das, was ich bis 2019 gesagt habe, ist zum Beispiel für Lebensmittel auch teilweise gar nicht mehr gültig. Und dann erleben wir natürlich aktuell auch so indirekte oder Mitnahmeeffekte, würde ich sagen. Also wenn im Moment irgendwo ein Preis für irgendwas, was man braucht, steigt, dann sagt jeder, naja gut, es ist halt jetzt so. Ja. Die Argumentation ist irgendwie immer die gleiche, ob es jetzt stimmt oder nicht oder nachvollziehbar ist. Es sind Lieferketten, es sind also Transportkosten, Energie und. Das fällt natürlich irgendwo überall rein, aber es gibt natürlich auch welche, die jetzt einfach sagen, okay, wenn alles teurer wird, dann erhöhe ich mein Produkt einfach auch mal, weil im Moment geht es halt, im Moment sagt jeder, ja, ist halt so. Also man ist natürlich zwangsläufig viel weniger, dass man jetzt sagt, ich kaufe das dann nicht, wenn das teurer wird oder so, sondern man nimmt es einfach hin, weil das ja jetzt wirklich eine extreme Situation ist, das andauernd entsprechend diese Entwicklung wir mitkriegen. So, das wäre jetzt erstmal allgemein zu der Preisentwicklung sozusagen als einen gewissen Einstieg. Dann würde ich Fragen und Beiträge dazu aufrufen. Geht das so mit dem Mikrofon oder bin ich zu unruhig dabei? Ich bin da nicht so geübt, muss ich sagen. Gut, das ist schön. Bitte. Ja, also. Also ich würde speziell zu der Thematik der Gaslieferung aus Russland würde ich noch ausführlicher kommen. Da können wir dann auch entsprechend diskutieren. Ja, bitte.
Das ist
Ja, ich weiß nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe. Ich würde insoweit recht geben, dass es ist klar jetzt, überall spürt natürlich auch das Kapital, es gibt Preissteigerungen, die sind auch nicht zu verhindern. Was natürlich potenziell immer verhindert werden soll, dass die Menschen daraus ableiten, dass es möglicherweise am kapitalistischen System liegen könnte. Ja, also heißt es immer, ja, es muss natürlich sozial abgefedert werden. Die Familien sollen was bekommen und so weiter. Jetzt gibt es halt ein paar Sachen, aber es ist natürlich völlig klar, auf Dauer wird das nicht dazu führen, dass das sozusagen abgehalten wird. Und gut, beim 9-Euro-Ticket, bei dem wird man jetzt mal sehen, wahrscheinlich wird man sehen, wie viele Menschen, wenn es erschwinglich wäre, entsprechend diese Fortbewegung wählen würden. Daran kann man gegebenenfalls den Kampf anschließen. Also es wird wahrscheinlich auch teilweise dazu führen, dass man gar nicht mehr in den Zug reinkommt. Aber das zeigt ja trotzdem auch was, was wir aufnehmen können. Aber ökonomisch betrachtet ist es völlig klar, werden diese Preiserhöhungen nicht aufgefangen werden durch irgendwelche staatlichen Maßnahmen. Das ist ja sowieso auch eine Illusion eigentlich dann, dass der Staat das jetzt irgendwie regeln kann. Der Staat ist in einer ganz bestimmten Funktion und Auftrag und nicht dazu da, sozusagen, das ist sozusagen seine Nebensache, wenn er was sozial irgendwie abfedert, wie das dann so schön heißt. Das ist klar. Insofern hat, wenn es sozusagen einfach in diese Richtung weiterrollt, hat Friedrich Merz natürlich dann recht. Das ist ganz klar eine Verschlechterung des Lebensstandards zu befürchten ist. Also es ist ein Angriff.
Ich nehme mal jetzt eine Rednerliste auf, glaube ich, denn ist das für Lars auch, für Rolf auch einfacher. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer sich zuerst gemeldet hat.
Thank you.
Ich habe vor Jahren schon von Mitarbeitern gehört, von Amazon, dass die extra viele Produkte vernichten, um eine Deflation vorzubeugen. Und das kann man natürlich auch für die Inflation nutzen. Man vernichtet Waren, damit ein Mangel entsteht und die Leute anfangen zu hamstern. Ich will mal das Beispiel an meine Mutter bringen. Das Speiseöl wird jetzt so teuer angeboten andauernd oder zwei Stück nur für den doppelten Preis, 1,79 statt 99 Cent. Es kommt nach wie vor aus Budapest, aus Ungarn, Sonnenblumen als auch Rapsöl. Und man darf eben beim Supermarkt, werden dann eben bei Aldi oder Kaufland nur zwei Flaschen hinstellen. Das Regal ist auch, also meinetwegen am Donnerstag, schon früh um 7 nur halb gefüllt. Und wenn das alle ist, müssen die Leute dann das Teure, ich weiß nicht von woher das kommt, kaufen. Raps, das ist dann was Olivenöl oder weiß ich was alles. Und man kriegt das andere nicht, weil es gar nicht ins Regal gestellt wird. Und dann, weil es nicht da ist, fangen die Leute an zu hamstern. Und damit sind sie bereit, einen 5- bis 10-fachen Preis zu zahlen. Und das liegt ja daran, dass man einfach zu wenig Produkte ins Regal stellt, damit die Leute diesen inflativen hohen Preis zahlen. Und darum können die Leute, die jetzt die Kapitalisten, die Preise so hoch treiben, weil sie einfach zu wenig liefern. Denn hat sich ja in Ungarn ist kein Krieg. Und wir haben die ganze Zeit aus Ungarn das Öl bezogen. Und das hat mit der Ukraine oder Russland 0% zu tun. Man nutzt das einfach aus, dass man einfach weniger liefert, weniger in Regale stellt, damit die Leute viel bereit sind, viel zu zahlen, weil so wenig im Regal steht von dem preiswerten Öl. Müssen die dann eben dieses teure Zeug, auf dem die sonst sitzen bleiben würden, müssen die Leute das kaufen. So kann man mit Papier machen, mit Brot, mit allem. Man legt einfach zu wenig hin von dem preiswerten Brot für 99 Cent. Und ja, irgendwann müssen die Leute ja dann dieses für 2 oder 3 Euro kaufen. Ne? Ja. Weil das auch gar nicht angeboten wurde. Das ist das Problem. Und wenn es mal da ist, haben es dann so. Ja. Aber eben zu wenig ist da. Ne? Und damit sind die Leute bereit, eben zu viel zu bezahlen. Weil sie irgendwann doch das brauchen. Ne?
Gut, ich würde insofern ein bisschen widersprechen zu zwei Dingen. Natürlich versuchen die Kapitalisten, diese Situation auszunutzen. Und das ist auch das, was ich hier mit Mitnahmeeffekten beschrieben habe. Aber es ist natürlich nicht so, dass jetzt die Preise irgendwie frei festgelegt werden können, dass die Inflation sozusagen bestimmt werden kann in der Breite des Gesamtsystems. Das ist schon ein Ergebnis von sozusagen normalen kapitalistischen Abläufen. So würde ich das mal zusammenfassen. Wie gesagt, natürlich versuchen sie, die Situation auszunutzen, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, dass sie jetzt ihren Gewinn sozusagen verdreifachen auf dem Wege. So würde ich's nicht sehen. Bei der...
Hallo, stopp.
Natürlich.
Hier gibt es Redeordnung und der Referent hat natürlich immer das erste Wort, wenn er sagt, man kann jetzt gerne, also ich möchte nicht, dass hier zwischengeredet wird, damit der Referent halt nicht durcheinander gebracht wird. Entschuldigung. Ja.
Also es ist vollkommen richtig, dass die Gewinne aus Mieten, aus Vermietung deutlich gestiegen sind. Das ist zutreffend. Ich will ja nur davor warnen, dass man kann sozusagen nicht unendlich und völlig frei bestimmen. Also es gibt natürlich da gewisse Abläufe, die zu berücksichtigen sind. Ich muss ein bisschen auch auf die Zeit gucken, weil wir nun verspätet angefangen. Die Frage nach der CO2-Steuer ist aus meiner Sicht schon sozusagen indirekt beantwortet. Das ist natürlich klar, das ganze Programm am Ende des Tages, also die CO2-Steuer ist, um das abzukürzen, ist quasi die Einführung, um dann wieder die EEG-Umlage, die man gerade abgeschafft hat, quasi zu ersetzen. Also mit der sogenannten CO2-Steuer passiert nichts, was jetzt vielleicht sich irgendjemand vorstellt, um CO2 zu reduzieren. Die CO2-Steuer ist, also außer dass man sozusagen es teuer macht und damit manchen Leuten verunmöglicht zu tanken oder so oder zu heizen. Aber das ist dann der Effekt, wie man es reduzieren soll. Aber dass man jetzt irgendetwas tut, um damit, was weiß ich, mehr Nahverkehr anzubieten beispielsweise, bessere öffentliche Verkehrsmittel oder so, das wird nicht passieren. Die CO2-Steuer dient dazu, die EEG-Umlage, die man, wie gesagt, rausgenommen hat aus der Stromrechnung, im Wesentlichen gegenzufinanzieren. Das ansonsten natürlich ist klar, dass der Mieter am Ende alles bezahlt. Ja, das ist ja also sozusagen allgemein gesprochen, was ich hier auch meinte, natürlich der entsprechende Effekt. Kommen wir zur Kriegssituation und zu den Nahrungsmitteln. Der Weizenpreis, das ist ja ein großes ein Produkt, um das es hauptsächlich im Moment geht, ist in 12 Monaten verdoppelt worden. Ein Drittel der Steigerung war schon vor dem Krieg. Und es ist wirklich skurril, wenn ich mir das angucke. Der grüne Minister Özdemir greift Indien an. Er sagt, Indien hat ja jetzt einen Exportstopp gemacht, weil sie gesagt haben, aufgrund der ganzen Situation haben wir Angst, dass unsere Bevölkerung nicht mehr versorgt werden kann. Also gibt es einen Exportstopp für Weizen. Daraufhin greift der Grüne entsprechend an und sagt, das wäre also geht nicht und würde den Markt behindern und so weiter, was dann immer so gesagt wird. In Deutschland wird 60% des Weizens aktuell immer noch als Futter oder als Tankkraftstoff verwendet und verbraucht. Als grüner Minister könnte man ja, denn wenn man jetzt nun einem das Thema nun ernsthaft am Herzen liegt, könnte man ja dagegen vielleicht mal vorgehen, im eigenen Land irgendwelche Maßnahmen zu machen, statt nun ausgerechnet Indien sozusagen in imperialistischer Arroganz anzugreifen für seinen Exportstopp. Also das mal so Dinge am Rande. Aber dieses ganze Thema Weizen wird ja im Moment im Hinblick auf die Kriegssituation sehr gepusht. Und man könnte diese Frage natürlich, ist sozusagen eine ziemlich günstige Eskalationsmöglichkeit, ein Eskalationsgrund aus meiner Sicht. Man könnte das sehr sozusagen noch weiter hochkochen, zu sagen, wir machen das jetzt, wir müssen jetzt eingreifen, damit der Weizen aus der Ukraine endlich sozusagen an die hungernden Menschen in Afrika geliefert werden kann. Also eine perfidere, bessere Eskalationsmöglichkeit kann man sich eigentlich aus Sicht für die NATO kaum vorstellen. Es ist also ein besonderes oder ein auch sehr gefährliches und bemerkenswertes Thema. Bemerkenswert nämlich insoweit, dass der UN-Generalsekretär, also der Guterres, schon seit Wochen versucht, tatsächlich bestimmte Sanktionen gegen Russland zu verändern oder abmildern zu lassen, also darauf appelliert, weil er sagt, es gibt keine Möglichkeit, es gibt keine erfolgreiche Lösung für die Nahrungsmittelkrise ohne die ukrainische Nahrungsmittelproduktion und ebenso die Nahrung und Düngemittel, die von Russland und von Belarus hergestellt werden, in die Weltmärkte zu reintegrieren. Das Ganze ist sehr gut aufbereitet worden von der Seite German Foreign Policy. Dafür nochmal auch vielen Dank. Jörg ist ja hier als Vertreter auch entsprechend anwesend am 20. Mai. Also es geht darum, dass mindestens auch die Situation ist natürlich kompliziert. Die Häfen sind teilweise vermint. Das wird sich von der einen Seite und von der anderen Seite jeweils vorgeworfen. Da wird auch jeweils irgendwie ein bisschen was dran sein. Aber die Tatsache, dass diese Sanktionen dazu führen, dass der Weizen nicht exportiert wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Der ist vorhanden und der ist auch bestätigt hier natürlich durch diese Aussagen. Baerbock hält dann entsprechend dagegen und sagt, wenn jetzt etwa durch massive Lieferausfälle, und es wird heftig werden, weil die Ukraine nicht mehr Getreide und vieles andere an Länder, unter anderem in Afrika, liefern kann, und so Menschen vom Hungertod noch stärker bedroht sind, dann steigt auch die Gefahr für neue Konflikte. Das ist ja ganz interessant, also sehr aufmerksam. Aber auch für falsche Narrative. Das kann man aus meiner Sicht in dem Zusammenhang nur so verstehen. Das Narrativ wäre jetzt hier, man muss lockern, damit weniger Menschen hungern, damit exportiert werden kann. Das ist dann das Narrativ. Also ich meine, es muss ja sowieso jetzt, im Moment muss ja alles dreimal narrativ in jedem Vortrag, sonst ist es nichts. Ja. Ich verspreche euch, ich mache heute das nur einmal mit dem Narrativ, weil das ist ja wirklich ein nerviges Modewort, wie ich finde. So, das Narrativ wäre aber dann hier sozusagen die gesetzte, der gesetzte Punkt wäre zu sagen, wir müssen alles tun, damit weniger Menschen hungern. Ist offensichtlich hier in diesem Zusammenhang zumindest nicht die Meinung von Frau Baerbock. Das Ganze ist entnommen aus einer Rede zu einer Auftaktveranstaltung Entwicklung einer nationalen Sicherheitsstrategie, eine sehr bemerkenswerte Rede, die Frau Baerbock am 18. März gehalten hat und die sozusagen noch ihren Nachhall hat. In den nächsten Wochen und Monaten wird dieses Thema der nationalen Sicherheitsstrategie mit Sicherheit noch stärker wieder relevant werden. Und in dieser Rede sind verschiedene Dinge, wird jetzt ein bisschen weit führen, die wirklich sehr beängstigend sind. Man kann sich das angucken, es ist ganz offen auf der Seite des Außenministeriums entsprechend formuliert und gibt auch verschiedene Ausarbeitungen dazu. Auch eine von German Foreign Policy, also nationale Sicherheitsstrategie, die Rede von Baerbock dazu. Das wäre jetzt so zu dem Thema Nahrungsmittel, Weizen in der Kriegsverbindung. Gibt es dazu Bedarf von Fragen und Diskussionen? Okay, dann mache ich weiter und wir kommen tatsächlich zur spannenden Frage, was ist mit dem Gas? Müssen wir frieren? Ist jetzt wahrscheinlich schlecht zu sehen. Insgesamt, die Folien sind nicht so gut erkennbar, oder? Wenn ich das so hinten sehe. Man kann es kaum, ne? Okay, also farblich dunkel hier ist der, es geht um den Gasverbrauch in Deutschland der, im Jahr 2020. Der dunkle Tortenteil hier ist der industrielle Verbrauch, das ist etwa ein Drittel. Auf der anderen Seite der rote, das ist Haushalt und Fernwärme, also das, was wir sozusagen zu Hause heizen, ist etwa auch ein Drittel. Und dann gibt es noch ein weiteres Drittel, was sich aufteilt. Das eine ist die Stromproduktion. Das sind etwa um die 15% vom Strom in Deutschland werden aus Gaskraftwerken produziert oder wurden von Gaskraftwerken produziert im Jahr 2020. Und das andere ist Gewerbe und Dienstleistung, also das, was nicht industrielle Produktion ist, aber auch nicht privat. Also da zählt natürlich auch dann, was weiß ich, dieses Gebäude dazu, Schulen, kleinere Büros und so weiter. Also der industrielle Verbrauch ist erheblich und das ist ja das Thema, was auch die letzten Wochen in den Medien ziemlich gehypt worden ist. Zu Recht, auch die Stromproduktion spielt eine entsprechende Rolle. Innerhalb der Industrie gibt es eine Verteilung der Branchen. Das Gelbe ist die Chemieindustrie, das ist sozusagen der größte Gasverbraucher in seiner Produktion. Das Braune unten ist die Metallindustrie, dann kommt Glas, Keramik, Steine, Ernährung und Papier. Also über die Hälfte geht in Chemie- und Metallindustrie. Das heißt, in den industriellen Kernbereichen ist Gas zwingend erforderlich für die Produktion. Also wenn man produzieren will, das liegt zum einen daran, dass oder insbesondere liegt es daran, dass es Produktionsprozesse gibt, die einfach eine enorme Temperaturen erfordern, die mit Strom so oftmals gar nicht zu erreichen sind. Zum anderen auch ist es einfach so, dass diese Abläufe sich so ergeben haben, weil der an sich sehr praktische und günstige Energieträger Gas vorhanden ist oder vorhanden war. Ja. Diese Situation, das stimmt natürlich, die jetzt eingetreten ist, hat man so nicht, dafür hat man keine Vorsorge getroffen. Und so sagt auch der Vorstandschef von RWE, also einem der größten Energiemonopole Deutschlands, die Versorgungssicherheit hängt am Erdgas. Das war jetzt noch vor dem Krieg, hat sich aber dadurch nicht geändert. Das ist ja genau sozusagen ein Thema, was wir gerade erleben. Die Gaskraftwerke sind komplementär zu den nicht planbaren erneuerbaren Energien. Was meine ich damit? Also die Energie Wind und Sonne ist nicht planbar, weil man nicht weiß, wann die Sonne scheint oder wann es windig ist. Und ob das dann immer der Zeitpunkt ist, den man gerade braucht, weil die Energie soll ja kontinuierlich vorhanden sein. Deswegen muss man natürlich in diesem, wenn man das damit ausgleichen will, muss man irgendwas haben, was man einschalten kann und abschalten kann, wenn die Sonne eben nicht scheint oder wenn sie gerade wieder scheint. Und das wären, da sind ideal Gaskraftwerke. Das ist auch bis vor kurzem immer so gesagt worden, dass man die ausbauen will, weil man Gaskraftwerke innerhalb weniger Minuten hoch oder auch wieder runterfahren kann, was bei großen anderen Kraftwerken nicht gar nicht möglich ist. So, das heißt, das ganze Thema neben der industriellen Problematik, die der deutsche Imperialismus da hat, greift auch direkt in die Stromproduktion nochmal zusätzlich ein. Also es geht insgesamt weit über die Frage Heizen im nächsten Winter hinaus. Wie ist der Gasverbrauch in der EU und in Deutschland insgesamt? Die EU hat am Weltgasverbrauch einen Anteil von 10%. Ist also nicht so übermäßig. Deutschland macht davon ein Fünftel aus. Also 2% des Gasverbrauchs in der Welt ist Deutschland. Ist natürlich mehr als sozusagen der Anteil der Bevölkerung. Aber ist ein sozusagen an sich natürlich erstmal eine überschaubare Menge, wenn man sich so ganz aus der globalen Perspektive betrachtet. 30-40% von dem Gas, was in Deutschland ankommt, wird weitergeleitet. Das heißt, Deutschland hat die Transitfunktion beim Gas zu einem ganz erheblichen Teil, zum Teil nach Südeuropa, aber auch nach Osteuropa, also Tschechische Republik und so weiter, insbesondere Tschechische Republik in den letzten Jahren, bekommt Gas aus Deutschland, also was in Deutschland anlandet, was dann entsprechend weitergeleitet wird. Sprich, wenn jetzt diese ganze Situation, wir kommen gleich im Detail noch drauf, so wäre, dass es da zu einem Engpass kommt, zu einem akuten Engpass, würden gegebenenfalls auch andere Länder davon betroffen sein, beziehungsweise man kann sich vorstellen, was passiert in dem Moment. Ich erinnere jetzt schon mal an die Verteilung der Impfstoffe im Zuge von Corona, ja, wo man große Solidarität beschwört innerhalb der EU und dann am Ende davon natürlich nichts übrig blieb. Das wäre hier letztendlich im gewissen Umfang auch so. Also die 55%, die aus Russland kommen, das Gas in Deutschland, sind immer das eine, aber davon, wie gesagt, von dem Gesamten, was ankommt, geht ein Teil immer noch weiter. Muss man mit berücksichtigen. Ich gehe gleich noch näher darauf ein. Und Gas wird eben für alle industriellen Prozesse oder für sehr viele Prozesse und Stoffe benötigt, auch zum Beispiel zur Produktion von Kleidung, Medikamenten, Kosmetik. Das ist aber auch, denke ich, in den Nachrichten die letzten Wochen immer wieder betont worden, sodass ich da nicht näher drauf eingehen muss. Der weltweite Gasverbrauch hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Also der Energieträger Gas ist an sich sehr im Kommen, weil er eben große Vorteile hat. Man kann ihn über weite Strecken transportieren, man kann ihn speichern, was zum Beispiel bei Strom wesentlich komplizierter ist. In Deutschland hat sich der Gasverbrauch seit 1990 um 60% erhöht, in den letzten Jahren nochmal um 10%. Also es gibt überhaupt bisher gar keine Bestrebungen, weniger Gas zu verbrauchen. Ganz im Gegenteil, ist die letzten Jahre immer stärker geworden. Russland hat die weltweit größten Reserven an Gas, vor Iran und Katar. Größte Förderländer sind die USA, die haben also weniger Reserven, aber verbrauchen die also mehr, fördern sehr viel im Moment. Russland aber auch. Russland fördert 15% des weltweiten Gasverbrauches, wovon sie nur ein Drittel exportieren. Also zwei Drittel von dem, was sie fördern, verbrauchen sie selber. Das ist ungefähr so viel, wie die EU wiederum verbraucht insgesamt. Fand ich bei der Recherche hier im Zuge für den Vortrag sehr beachtlich. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass Russland nicht so viel von dem Gas selbst verbraucht. Aber das sind die Zahlen, die ich dazu gefunden habe. So, jetzt hat ja jeder mitgekriegt, der deutsche Staat beabsichtigt oder die Politik verkündet, es soll umgerüstet werden auf LNG-Tanker, also Flüssiggas-Transporte. Da habe ich mir die Lage nochmal dazu auch angeguckt, wie das realistischerweise in Deutschland funktionieren könnte oder wahrscheinlich dann auch nicht funktioniert. Ich nehme es mal schon vorweg, meine Einschätzung. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich bin ja kein Hellseher, ist klar. Ne? Also im Moment werden 13% der weltweiten Gasmenge per LNG-Tanker transportiert, was wiederum heißt, 87% läuft weiterhin über Pipelines, bis jetzt jedenfalls. Wenn man sagt, der Gasverbrauch in Deutschland sind 2% des Weltmarktes, dann ist das natürlich nur ein kleiner Teil von dem, was da an Flüssiggas im Moment transportiert wird. Also rein theoretisch könnte man jetzt mal davon ausgehen, die Menge ist auf der Welt vorhanden und man könnte sie fördern. Aber damit ist natürlich das Problem oder ist das Thema nicht vollständig gelöst. Die USA sagt, sie bietet für 2022 ein Drittel von dem, was bisher Russland geliefert hat, könnte sie an Flüssiggas Deutschland sozusagen liefern. Ja. Das heißt, auch hier die USA, wie gesagt, das größte Gasförderland, sagt ganz klar, wir wollen natürlich, dass ihr Flüssiggas abnehmt, aber so viel können wir jetzt auf einmal dann doch nicht entsprechend liefern. Eines der großen Themen dabei ist die Situation, dass man dafür natürlich nicht nur ein Schiff chartern muss und irgendeinen, der einem das Gas verkauft, sondern man muss auch ein entsprechendes Terminal haben, um das Ganze natürlich wieder von flüssig in gasförmig umzuwandeln und entsprechend ins Netz einzuspeisen. Wie die meisten sicherlich wissen, gibt es in Deutschland kein Terminal bisher. Es soll jetzt in aller großen Geschwindigkeit, sollen einige quasi provisorische, sogenannte schwimmende, also letztendlich Schiffe, sollen dort errichtet werden. Ich gehe da gleich noch drauf ein. Es gibt eine Menge Terminals in verschiedenen anderen Ländern. Die größte Kapazität, das ist hier sozusagen, kann man jetzt schlecht lesen, aber ich lese mal dann die Wesentlichen vor. Von der Menge her braucht Deutschland insgesamt 80 Milliarden Kubikmeter. Allein in Spanien gibt es Flüssiggas-Terminals, die können im Jahr 68 Milliarden aufnehmen. Das klingt jetzt erstmal, auch da ist da super. Dann landen wir jetzt in Spanien an oder in Frankreich und lassen uns das Gas von dort weiterleiten. Das funktioniert dann aber eben nicht, weil die Leitung auch noch zu berücksichtigen ist. Also das Einspeisen ist ja das andere, aber ich muss es natürlich auch dahin bringen, wo es verbraucht werden soll. Und damit stellt sich das weitere Problem, dass im Norden und im Osten von Europa relativ wenig Terminals auch in anderen Ländern sind, sodass das die Schwierigkeit erhöht. So, jetzt soll es dann in Deutschland Flüssiggasterminals geben. In Brunsbüttel, da war Herr Habeck auch und hat große Presse gemacht, da soll das die letzten 30 Kilometer, es geht immer darum, ich habe natürlich einerseits am Hafen direkt die Stelle, wo das schwimmende Terminal ist, dann muss ich aber noch an einen größeren Einspeisepunkt, um das Ganze dann ins Gasnetz einzubringen. Und in Brunsbüttel ist es also so, dass da jetzt das mit der Bahn passieren soll, also Tiefkühlwaggons sollen das Gas aufnehmen, 30 Kilometer weiter fahren nach Itzehoe. Das Problem ist, die Bahnstrecke ist bisher nicht elektrifiziert. Also ihr müsst jetzt noch 30 Kilometer elektrifizieren. Das mag vielleicht im großen Einsatz, aber das Lachen hier zeigt ja, dass einige doch Zweifel haben, dass das in Deutschland mal ebenso innerhalb von wenigen Monaten funktioniert. Dazu nur als Beispiel die Nord Stream 1, also die große Pipeline aus Russland nach Lubmin, die wurde mit einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern am Tag gebaut. Das ist jetzt sicherlich etwas einfacher, durch die Ostsee das zu legen, als zu elektrifizieren, aber finde ich im Verhältnis dann doch beachtlich. In Wilhelmshaven, da soll es auch so ein Terminal geben, in 2023. Auch hier braucht man noch 30 Kilometer Gasleitung. Das soll Uniper bauen, ein Monopol, was mittlerweile in finnischer Hand überwiegend ist. Das mag möglich sein, diese 30 Kilometer. Also es sind an sich keine Dinge, die unmöglich sind, natürlich, 30 Kilometer zu elektrifizieren oder da eine entsprechende Leitung zu bauen. Aber die ganzen Diskussionen gehen natürlich dann auch schon wieder los, hinsichtlich Genehmigungsverfahren und so weiter. Da versucht man ja jetzt sozusagen die Grünen ins Rennen zu schicken, die sollen diese Genehmigungsverfahren beschleunigen, sollen das die Bürokratie irgendwie abschaffen. Man erinnert sich, oder für mich ist das ein ähnliches Bild, so wie die SPD gebraucht wurde, Hartz IV einzuführen, sollen jetzt die Grünen sozusagen diese angeblich überbordenden Umwelt- und Bauvorschriften irgendwie mal entschlacken. So zumindest ist ja die Ansage, um eben solche Projekte hier viel schneller hinzukriegen. Das schwingt in der ganzen Situation unabhängig von der eigentlichen Gasversorgung natürlich nochmal mit. Dann gibt es noch in Stade den Ansatz, da soll das Ganze beginnen auf dem Gelände von Dow, einem US-Chemiemonopol, das aber erstmal für jetzt geplant 2026. Also der Anschluss an das Gasnetz ist hier 10 Kilometer, das wird sicherlich funktionieren. Dann gibt es noch in der Planung Hamburg-Moorburg, Rostock oder Eemshaven, das ist in den Niederlanden, da wollen sie sozusagen dann Zugriff haben auf diesen Terminal. Insgesamt sind in dem Gesetz, es gibt ja extra jetzt ein Gesetz für den Bau dieser LNG-Terminals, 12 Stück vorgesehen. Oder bis zu 12 Stück sind sozusagen auf Basis des Gesetzes möglich. Wie viel es dann wirklich werden, weiß man nicht. Aber es hängen eben andere Probleme noch davor. Man muss erstmal sozusagen einen Lieferanten finden. Katar hat jetzt schon gesagt, klar, es war ein großer Pressetermin, aber mal eben so diese Mengen jetzt hier entsprechend zu liefern, das wird auch nicht funktionieren. Und wie gesagt, wir haben dann noch verschiedene andere Themen, die das Ganze einschränken. Und wenn man sich das insgesamt anguckt, wäre also ein Embargo vom russischen Gas, also wenn man jetzt sagt, wir wollen kein Gas mehr haben, sperren sozusagen die Leitung, dass ich einerseits die Förderung und Produktion von dem Flüssiggas benötige. Es ist da relativ wenig verfügbar, weil das, was im Moment gefördert wird, hat ja nun auch schon irgendjemand anders gekauft. Also das liegt ja nicht sozusagen irgendwo rum, aber man könnte natürlich die Produktion wahrscheinlich steigern. Dann kommen aber eben die weiteren Probleme dazu. Transportmöglichkeiten sind auch nicht, es schwimmen jetzt nicht irgendwo 20 Tanker rum, die darauf warten, dass Deutschland einen Gasboykott macht, um diese Mengen dann anzulanden. Die Einspeisung beim LNG-Terminal, wie gesagt, ist schwer. Man muss die Terminals erstmal errichten. Und der Weitertransport, wenn man auf die bestehenden Terminals in Südeuropa geht, das ist also unrealistisch, weil die Leitungen wiederum nicht ausreichen dafür. Und wenn alles, aber wir vergessen jetzt sozusagen mal diese Probleme, alle 4 Terminals würden sofort in Gang gehen und würden reibungslos genutzt werden können, die Lieferung erfolgt, dann kann man damit 40% der Menge liefern, die bisher aus Russland kommt. Ja, also das ist der Stand, selbst wenn sozusagen alle diese Pläne funktionieren, ist es, bleiben wir bei 40%, das heißt, es ist immer noch jede Menge, was anderweitig irgendwie ersetzt werden müsste. Also es bleibt auch dabei, dass wir hier erkennen, kapitalistische Anarchie und Fäulnis. Theoretisch ist es zwar technisch natürlich machbar, praktisch glaube ich es nicht. Die Anarchie und das Chaos regiert, die Konkurrenz und die mangelnde Planung. Man rutscht jetzt in so eine Situation, oh ja, dann machen wir es da, dann brauchen wir noch Elektrifizierung und so weiter und so fort. Also es geht wie üblich alles durcheinander. Und ich, wie gesagt, würde erinnern an die ganze Frage der Impfstoffverteilung und Produktion in der EU. Die hat ja nun auch bekanntlich nicht mal ebenso von heute auf morgen funktioniert und so, wie sie angesagt war. Entsprechend gibt es auch bunte Vorschläge aus der herrschenden Klasse in Deutschland. Also da gab es dann teilweise jetzt am Anfang die Idee, Gas, also angenommen, wir haben eine Mangellage, was machen wir jetzt? Naja gut, die Haushalte werden natürlich versorgt, sogenannte schützenswerte Kunden, wird zumindest überwiegend so gesagt, dass das so sein soll. Und den Rest, den könnte man ja versteigern oder vielleicht auch verlosen. Das sind also ernsthafte Vorschläge aus dieser Bundesnetzagentur. Der Chef der Bundesnetzagentur sagt dann, und für Private müssten wir so einen Städtewettkampf machen. Ist kein Spaß. Ich habe da also selber aus beruflichem Zusammenhang so einen Vortrag gehört. Der heißt Müller, der Mann. Das ist ein sozusagen Parteigänger von Habeck. Der war nach Habeck Umweltminister in Schleswig-Holstein, jetzt dann Vorsitzender der Verbraucherschutzverbände. Und er sagt, wir müssten einen Städtewettkampf machen. Köln gegen Düsseldorf. Welche Bevölkerung spart mehr ein innerhalb einer gewissen Zeit? Und solche Dinge stellt er sich vor. Es wirkt also schon ein bisschen skurriler, wenn aber solche Leute an entscheidender Stelle sind, um dann eine mögliche Mangellage zu... ich meine, es ist schon klar, in wessen Auftrag die da sitzen. Aber wenn ich sowas höre, dann habe ich natürlich Zweifel, ob die wirklich selbst den Ernst der Lage sozusagen erkannt haben. Und was da dann rauskommt, wenn er dann einen Städtewettkampf verkündet, wobei er sich damit natürlich schon andeutet, es wird, wenn es eine Problematik gibt oder wahrscheinlich auch ohne, also selbst wenn es keine geben sollte, wird ordentlich Trommelfeuer gemacht, dass wir gefälligst nicht so viel verbrauchen sollen. Und vielleicht uns mal wieder einen Pulli anziehen und was dann immer alles so an dummen Ratschlägen kommt. Wobei ja auch klar ist, dass natürlich jede Menge Menschen das tun müssen, rein aus ihrer ökonomischen Situation, wie schon dargelegt, auch aufgrund der Inflation. Ja. Ansonsten wird bisher gesagt, die Haushalte, sozusagen die Privathaushalte, sind geschützt und sollen vorrangig sein, aber die Diskussion in die andere Richtung läuft ganz klar. Also, dass doch die Industrie Vorrang haben soll. Das Ganze ist natürlich auch wie immer eine Kombination aus Staat und Monopolen. Das heißt, man hat den großen Speicher von Gazprom quasi enteignet. Der bleibt aber trotzdem leer, weil mit der Enteignung wird er noch nicht gefüllt. Es muss ja jetzt noch jemand kommen, der sagt, ich speichere da Gas ein. Das ist ja nochmal ein zweiter Schritt, der dann sozusagen auch wieder verschiedene andere private Kapitale, die daran beteiligt sind, und das ist bisher dann auch nicht passiert. Die Bundesnetzagentur soll das, wie gesagt, alles verwalten und organisieren als staatliche Ebene. Dabei hat sie jetzt schon mal Gas eingekauft als Staat zu sehr hohen Preisen, hat das da eingelagert, aber also eine kleine Menge bis jetzt. Aber das sind alles so dieses Zickzack, was sie da im Moment veranstalten. Verschiedene Monopole sind damit involviert. Und dann aber, wie gesagt, funktioniert das ja alles so nicht mehr offensichtlich. Jeder kann erkennen, der Markt ist nicht mehr in der Form existent. Und dann gibt es so komische, wilde Eingriffe des Staates, wie gesagt, bis hin zum Vorschlag der Verlosung von irgendwelchen Gasmengen. Die Terminals werden... Es wird immer so getan, als wenn das jetzt staatliche Infrastruktur wird. So ist das nicht gedacht. Also der Staat bezahlt zwar, aber die Firmen, die das bauen, sind insbesondere RWE und Uniper. Also die bauen sozusagen, ohne dass sie dann großes eigenes Risiko tragen müssen, diese LNG-Terminals oder sollen die bauen. Also teurer wird es auf jeden Fall. Das ist schon mal an der ganzen Situation klar erkennbar. So, für das Ganze gibt es einerseits natürlich diese staatlichen Ebenen in Deutschland, die eine eventuelle Mangellage verwalten sollen. Es gibt aber auch seit einigen Jahren eine SOS-Verordnung der EU bei entsprechendem Gasmangel. Die ist in 2017 beschlossen worden, nachdem die Krim zu Russland übergegangen war. 2014. Und nach dieser EU, sogenannten SOS-Verordnung, sind alle EU-Staaten verpflichtet, im Falle von Gasmangel solidarisch zu sein zu den anderen EU-Staaten und zumindest, wenn sie ihre eigenen schützenswerten Kunden versorgt haben, also die Privathaushalte, dann müssen sie dafür sorgen, dass auch die Privathaushalte in anderen Ländern versorgt sind. Und erst dann kommt wieder ihre eigene Industrie, also nach dieser Verordnung. Ja. Würde also heißen, dass tschechische Privathaushalte, insbesondere aus Deutschland jetzt betrachtet, vor den Industriebetrieben, also vor BASF zum Beispiel, gehen sollte. Wir können uns natürlich denken, was da entsprechend passiert. Also wir kommen da wieder auf diese Betrachtung dieser Transitfunktion. Natürlich wird genau das nicht passieren. Also das würde ich mal absolut sicher prognostizieren. Aber rein formal, auf dem derzeitigen juristischen Stand, ist es so. Erstmal werden alle EU-Bürger daheim versorgt und dann kommt die Industrie. Das steht da drin und das soll dann funktionieren. Es ist weiter noch formuliert, dass dabei auch Durchleitung erfolgen soll, auch durch die Schweiz zum Beispiel als Nicht-EU-Land soll dann Gas nach Italien geschickt werden. Und einzig, was vorgehen würde, wären eben die Stromgaskraftwerke. Die könnte man weiter betreiben, sofern sie systemrelevant sind. Da hat jetzt aber zumindest Habeck schon mal gesagt, dass er das nicht machen will. Also die Gaskraftwerke würden sie dann abschalten. Stattdessen sollten Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Und das zeigt natürlich schon, dass die Überlegung, also für mich zeigt es vor allen Dingen, dass die Überlegungen einer Mangellage da sehr ernsthaft sind. Also jetzt zu sagen, wir schalten die Gaskraftwerke ab und die Kohle wieder hoch, da muss die Not schon groß sein. Und wir sind ja sozusagen noch im Mai und die Temperaturen sind ja nett. Also das wird ja dann unter Umständen auch in Teilen der Bevölkerung ein ganz anderes Problem geben, wenn es 5 Grad minus ist. Also diese, wie gesagt, die Gaskraftwerke wegzunehmen, das ist schon eine beachtliche Sache. Aber in der Verordnung steht es drin, die dürfen also weiter betrieben werden. Praktisch würde das Ganze also heißen, wenn es die Lieferung aus Russland nicht mehr kommen oder die Sanktionen entsprechend darauf ausgeweitet werden, auf Gas, dass das deutsche Kapital oder Deutschland eben auf die anderen EU-Länder angewiesen wäre, auf deren Solidarität. Und da kann man jetzt spekulieren, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben der E.ON-Aufsichtsrat oder auch zum Beispiel der Ministerpräsident Wüst aus NRW schon gesagt, dass der Vorrang der Industrie dann doch eigentlich besser wäre, also dass die Haushalte nicht unbedingt als erstes kommen sollen, weil man muss ja auch die Arbeitsplätze schützen und so weiter, was dann immer gesagt wird. Auch in Teilen der ostdeutschen CDU gibt es so eine Tendenz, wo die entsprechend drauf aus sind. Der Vorrang der Industrie ist allerdings technisch kaum machbar, weil sozusagen Privathaushalte beim Gas abzuschalten, Gas abschalten ist nicht so wie Lichtschalter an-ausmachen. Wenn ich das abdrehe, dann kommt Luft da rein und Gas ist ja nun auch so ein Stoff, der hat gewisse Risiken. Also ich müsste normalerweise, wenn ich dann wieder anschalte, muss jeder einzelne Haushalt genau geprüft werden, ist der entlüftet und so weiter und so fort. Also da gibt es technische Grenzen. Wenn ich ganz viele kleine Verbraucher an- und abschalte, funktioniert das eigentlich nicht. Deswegen würde man eher sagen, na gut, einen großen Industriebetrieb, da kann ich das machen, aber dann hat es eben die Konsequenz, über die jetzt schon langsam diskutiert wird. Ich will nur noch hinweisen, es gibt also auch technische Fragen, die bei Gas dann nicht so ganz einfach zu lösen sind. Das Ganze hat eben auch starke Aspekte, wie man jetzt in der Diskussion merkt, mit der Grundstoffindustrie Ost, so habe ich das mal benannt. Es gibt die Raffinerie PCK Schwedt Und Total Leuna bei Halle. Also ich bin ja selber ein Wessi, aber für die Wessis, also Leuna ist südlich von Halle. Ja, da wird, die werden beide beliefert durch den russischen Staatskonzern Rosneft mit Öl. Also es ist ja nicht nur das Gas ein Thema, sondern auch das Öl. PCK Schwedt macht 12% der Ölversorgung von Gesamtdeutschland. Und da wird auch schon diskutiert, auch für Leuna jetzt, ja, könnte man das nicht irgendwie technisch umstellen? Das ist natürlich finanziell sowieso irre aufwendig, das ist klar. Also man könnte ja Öltanker, die in Danzig dann entladen und von dort mit der entsprechenden Pipeline das liefern. Solche Ansätze gibt es da jetzt schon, weil das Ölembargo ja an sich soweit erstmal schon beschlossen ist. Aber die daraus folgenden Probleme sind offensichtlich noch nicht ganz angekommen oder nur in der Diskussion. Also wie es konkret aussehen soll, ist jedenfalls unklar. Direkt neben der modernsten Raffinerie Europas, nach eigener Aussage zumindest, Infraleuna, ist ein Chemiepark im sogenannten Stoffverbund. Das ist schon, der ist insbesondere in Zeiten der DDR sehr stark entwickelt worden, hatte eine sehr zentrale Funktion in der Rohstoffversorgung, ist aber auch schon vorher da gewesen, hat eine Größe von 1820 Fußballfeldern, also es ist schon richtig eine zentrale Angelegenheit. Daneben gibt es noch SKW Piesteritz bei Wittenberg, das ist wiederum 50 Kilometer von Leuna, eine der größten Gasverbraucher Deutschlands überhaupt. Die produzieren den Harnstoff AdBlue. Das sagt jetzt vielleicht nicht allen was. Warum ist das so wichtig? AdBlue wird benötigt für fast alle Dieselfahrzeuge. Also nicht nur Pkw, sondern insbesondere Lkw und alles, was da noch ist. Also ohne AdBlue ist es relativ schnell so, dass der gesamte Transport zum Erliegen kommt. Und es ist wohl tatsächlich so, dass zumindest das überwiegend, was in Deutschland verbraucht wird, wird bei SKW Piesteritz produziert und braucht sehr viel Gas in dieser Produktion, sodass Infraleuna und SKW zusammen mehr als doppelt so viel Gas verbrauchen als alle Privathaushalte Sachsen-Anhalts zusammen. Also wenn man jetzt sagt, mach mal einen Grad kälter, das kriegst du hin, da sparst du 6% zu Hause, sparst du auch noch Geld, das kann man alles machen. Das wird aber hier für diese industriellen Prozesse keinerlei Bedeutung haben. Also das sind einfach massive Probleme, die ganz objektiv in dieser Versorgung der deutsche Imperialismus da im Moment hat. Insofern ist die Aussage, wir frieren für die Freiheit, die ja von Herrn Gauck gekommen ist, ziemlich ideologisch, hat ökonomisch keine besondere Bewandtnis, aber gut, das ist ja bei Herrn Gauck sowieso bekannt. Er hat im Übrigen gesagt, Frieden, es wird oft gesagt, frieren für den Frieden. Das hat er nicht gesagt. Ich weise nur darauf hin, also es ist vielleicht jetzt eine Spitzfindigkeit. Er hat gesagt, frieren für die Freiheit. Er hat nicht gesagt, dass es Frieden gibt. Also das kann man ihm jetzt nicht, ja. Ich sehe eine politische Gefahr darin, dass man sagt, das sind zwei, also das sind wirklich herausgehobene, wichtige Einrichtungen, die ich jetzt hier benannt habe. Es gibt noch ein paar mehr. Es wäre eine Gefahr zu sagen, naja, das ist ja nur der Osten. Also das ist von der, ich meine es jetzt von der politischen Klasse aus, von den Entscheidungsträgern, das wäre nicht das erste Mal. Also das kann passieren. Ja? Und es wäre natürlich dann in seiner Wirkung technisch, ökonomisch nochmal ganz, ganz erheblich. Und das droht natürlich dann auch wiederum einen Aufschwung zu nehmen für die AfD, weil es Menschen gibt, die den Eindruck haben, dass die AfD in sozusagen die Dinge vielleicht etwas besser versteht als die Grünen, die da technisch und sonst wie mit zusammenhängen. Ich meine es als, wie gesagt, es ist eine politische Gefahr, die ich in dieser Situation sehen würde, die da noch mit reinkommen kann. Man muss allerdings hier auch ganz klar anmerken, dass die Linke zumindest mal vor Ort und im Land dort dagegen hält. Also die Linke sagt auch ganz klar, es muss Ausnahmeregelungen für diese Einrichtungen geben, für PCK Schwedt und Chemiepark Leuna und was damit dranhängt, immerhin, sage ich mal. Ja. Aber das ist ein Aspekt dieser ganzen Problematik, der jetzt so ein bisschen mehr reinkommt, der für uns natürlich total wichtig ist, weil das eben noch zumindest große Elemente sind der Industrie im Osten, die existieren, die jetzt auch noch sozusagen gefährdet sind, wird die Situation da industriell noch schlechter. So, die russischen Importe haben also auf die Stromversorgung verschiedene Wirkungen. Einerseits Kohle macht 30% vom Stromproduktion aus, 7% kommt aus russischer Steinkohle, die wird man noch vergleichsweise leicht ersetzen können. Gaskraftwerke, hatten wir ja schon gesagt, sind 6%, wenn man so will, vom Strom letztendlich indirekt aus dem Gas, was aus Russland kommt. Und gleichzeitig sollen ja auch noch die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Die hatten in 2021, also letztes Jahr, immer noch 13% Anteil. Wenn ich das alles zusammennehme, habe ich alleine schon, ohne sozusagen das originäre Problem bei der Gasversorgung, habe ich ein Viertel vom Strom immerhin, den ich zwischen 2021 und 2023, also innerhalb von 2 Jahren, ersetzen muss. Also mir fehlt da immer mehr, je mehr ich mir diese Zahlen angucke, die Fantasie, wo das eigentlich genau herkommen soll, wenn man alle möglichen technischen Dinge nicht haben möchte. Mit der Abschaltung, ein weiterer Aspekt, den betrifft jetzt Deutschland nicht, ich erwähne nur der Vollständigkeit der Kernkraftwerke, es vergrößert sich die Lücke, aber vorwiegend die technische Abhängigkeit ist für Deutschland nicht, also die Lücke vergrößert sich, weil die Kernkraftwerke abgeschaltet werden, aber die eine Abhängigkeit hat Deutschland nicht, bestimmte Kernkraftwerke in der Tschechischen Republik, in Finnland, in Ungarn, der Slowakei und der Ukraine laufen ausschließlich mit Uran eines bestimmten russischen Lieferanten, nämlich der Firma Rosatom. Also ohne, wenn man da jetzt sozusagen den Boykott auch entsprechend ausweitet, ich meine, auf Uran ist sie bis jetzt nicht, also vielleicht jetzt auch nicht so relevant, was in Deutschland keinen interessiert, gäbe es sozusagen dort auch noch weitere Engpässe in anderen Ländern, die ja potenziell für einen Stromimport sozusagen in Frage kommen. Gut, das nur am Rande. Ich komme zum Ende. Wir haben also eine Schwäche des deutschen Imperialismus. Er hat die stärkste Abhängigkeit vom Energieimport unter den imperialistischen Ländern. Es ist eine spezielle Kombination, die in diese Situation geführt hat. Einerseits uralte Träume natürlich des Monopolkapitals nach Autarkie. Das merkt man jetzt auch, wir müssen jetzt Freiheitsenergie machen, wir müssen uns unabhängig machen. Also diese ständige Abhängigkeit ist natürlich historisch sozusagen immer ein Thema. Und auf der anderen Seite paart sich das aber mit der eher grünen Kleinbürgerromantik, wo ich sage, ach, ich mache meinen Strom selber und ist das nicht schön, hier auf meinem Dach alles so glänzt, so sauber und so. So treffen sich diese beiden Gruppen. Also warum, ne, man fragt sich ja, warum die eigentlich nicht so sehr zusammengehören im ersten Moment. Warum verfolgen die da teilweise die gleiche Politik momentan? Ich würde es aus so einer Kombination heraus versuchen zu erklären. Im Ergebnis haben sie Ziele, die für mich nicht vollständig nachvollziehbar sind. Es soll keine Kernkraft sein, keine Kohle, jetzt auch kein Gas mehr. Wasserkraft hat man sozusagen traditionell nicht, müsste man große Flächen auch entsprechend umgestalten. Das ist natürlich dann auch schwierig. So, also wo soll's herkommen? Ich habe da tatsächlich ein bisschen Fragezeichen. Weil wir haben letztendlich einen unrealistischen Anteil. Sonne- und Windenergie machen bei der Primärenergie, also nicht nur am Strom, sondern bei allem Energie, was es in Deutschland verbraucht wird, also wo auch Kraftstoff und so weiter dazugehört, bis jetzt 8%. So, also damit wird es mal unabhängig von der Frage, dass es eben die Sonne mal scheint und mal nicht und so, wird nicht funktionieren. Und diese Schwäche macht natürlich letztendlich auch aggressiv. Hier auch nochmal wieder aus der Rede von Frau Baerbock auf dieser Veranstaltung zur nationalen Sicherheitsstrategie. Die Handlungsfähigkeit bedeutet aber auch, nicht abhängig und erpressbar zu sein in seinen Wirtschafts- und Energiebeziehungen. Okay? Auch das zeigt dieser Krieg in all seiner Schärfe. Etliche von uns hier im Raum haben in den letzten Jahren immer wieder unterstrichen, dass Energieversorgung auch eine Sicherheitsfrage ist. Und so verbinden sich eigentlich wieder die entsprechenden Dinge der Energiefrage mit der Frage des Krieges und den Fragen, die sozusagen unser Hauptfeind hat und sich bewegt. So, ich hoffe, es war nicht zu schneller Galopp hier unter den etwas ungünstigen Bedingungen. Das wäre jetzt erstmal von dem, was ich im ersten Schritt hier darstellen wollte. Danke.
Ich würde vorschlagen, wir lüften hier einmal durch, machen eine kleine Pause von 10 Minuten. Ich weiß nur nicht, weil jetzt auch irgendwie die Armutszeit ist. Ich weiß nicht, ob es schon steht und wir erst essen und weil es ja dann irgendwann abgeräumt wird und dann die Diskussionsrunde starten. Oder ob wir, keine Ahnung, also ich bin gerade, weiß, Konrad, genau. Wir gucken einfach in der Pause, ob das Essen steht, dann würde ich vorschlagen, wir essen erst, weil es, wie gesagt, nur zeitlich, das kommt nicht von uns, das wird da unten im Restaurant zubereitet, im Clash, die räumen es halt wieder ab, das steht nur eine bestimmte Zeit da und nicht, dass sie es wieder voll abräumen, würde ich vorschlagen, wir essen erst, also wenn es da steht und starten danach die Diskussion und Fragerunde. Wenn nicht, dann können wir schon mal anfangen und warten, bis das Essen da ist und unterbrechen vielleicht eventuell, mal gucken. Aber erstmal würde ich hier vorschlagen, durchzulüften.